Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 96. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up geht es heute um Startup Factories, den Bundespresseball und handverlesene Gäste. Im Deep Dive sprechen wir mit Henrik Brandes, dem Gründer von Earlybird, über Venture Capital und wie man es bekommt. Bei Was bewegt uns diskutieren wir darüber, wie man sein Potenzial und seine Talente entdeckt und vor allem anerkennt. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt euch Verena ihr Lieblingsbuch 2024 vor und das letzte Wort hat heute auch Verena. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Ketchup. Hello again. Ich sag einfach.
Womit habe ich das verdient?
Ich bin wieder hier. Oh
mein Revier.
War nie wirklich weg.
Ich hab mich nur versteckt. Oh Gott.
Oh, ja, hallöchen.
Schön, dass du wieder da bist, Verena. Es gibt ein freundes und ein weinendes Auge bei mir.
Mit einem großen Trommelwirbel bin ich zurück.
Du tust so echt, als wärst du so einen Monat weg gewesen. Du hast eine einzige Folge verpasst.
Ich war so 3 Stunden meines Lebens out of order und jetzt bin ich wieder da.
Passt auch, aber weißt, da bin ich wieder.
Da bin ich wieder. Ich mache jetzt auch auf allen sozialen Kanälen einen Ich-bin-zurück-Post. Da bin ich wieder.
Aber du hast wahrscheinlich wirklich das Gefühl, du warst so einen Monat weg, also, oder?
War.
War, da kommt die Berlinerin gleich raus.
Was war da denn los, dass ich nicht funktioniert habe, ja? Aber weißt du, was das Schöne ist? Es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, das zuzugeben, dass ich nicht funktioniere.
Das ist gut.
Ja, fand ich auch, war ich sehr stolz auf mich. Ich habe dann auch keine FOMO gehabt und gedacht, also weder habe ich gedacht, oh Gott, ich lasse die arme Lea hängen, sondern ich habe einfach gedacht, nee, es geht einfach nicht. Noch habe ich gedacht, oh nein, was verpasse ich jetzt? Also ich werde auch langsam erwachsen. Ich kann auch dann einfach mal ausfallen. Ja.
Ich finde das richtig gut. Man hat es auch total gemerkt. Ich habe das auch so als Vertrauen quasi gewertet. Ja. Du vertraust mir, dass ich so eine Folge auch alleine mache.
Ja, und dieses Vertrauen hast du dir auch so verdient, denn dann habe ich da Donnerstagmorgen in meinem Bett gelegen, aufgeregt die Folge angemacht, ja, was ja ein total anderes Gefühl ist, wenn man
es
so denkt,
mal gucken.
Es ist wirklich
witzig, oder? Ja, wenn man so gar nichts weiß.
Und dann dachte ich so, ist sie nicht toll? Ist sie nicht gut? Macht sie das nicht so wunderbar? Also, das heißt jetzt nicht, dass ich öfter ausfallen möchte, aber wenn es denn wieder passiert, muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
Nee, ich fand es auch schön, weil ich so meine Themen noch reinsneaken konnte mit Systeme statt Ziele und so, über die du eh nicht reden wolltest.
Ja, ja, genau. Dieses ganze Zeug, was ich immer irgendwie zur Seite geschoben habe, plötzlich war es alles da.
Auf die nächste Folge verschiebst. Ja, ja, da können wir nochmal in zwei Wochen
reden. Ja, ja. Ja, ja, lass uns darüber reden, wenn du 40 bist. Ach, das ist ja noch eine Weile. Ja, nein, also ich bin wieder da und es war eine wunderschöne Pause mit etwas getrübtem Kranksein, aber ansonsten trotzdem sehr schön. Und jetzt bin ich, diese Woche habe ich so das Gefühl, im totalen Politikfieber oder diesen Monat oder dieses Jahr, weil, also wo fange ich an? Erstens, und da möchte ich gleich von dir vor allen Dingen hören, es gibt ja jetzt Startup-Factories, die im ganzen Land entstehen sollen. Und das sind Orte wie die Unternehmertum in München, wo sich Hochschulen, Universitäten, private Akteure, Politik alle zusammentun und sagen, jawohl, wir wollen hier so Innovationshubs haben in unserer Region. Ja? Und deutschlandweit können die sich alle bewerben und im Sommer wählt Robert Habeck 10 bis 15 aus. Und dann müssen die nochmal irgendwas alles tun und dann kriegen sie nächstes Jahr hoffentlich Geld und können loslegen. Und du warst ja gestern Abend.
So 4 bis 5 kriegen dann Geld und können loslegen.
Ah, oh, guck mal.
Also jetzt die erste Reihe sind so 15 und dann zum Schluss sind es irgendwie wahrscheinlich, 5. Man weiß es nicht so genau, bis zu 10, aber wahrscheinlich eher so 4 bis 5.
Genau, und das finde ich natürlich großartig. Da sind wir beim Startup-Verband auch in der Jury, also nicht ich, sondern die Franziska, unsere Geschäftsführerin. Deswegen sind wir da auch völlig neutral in Bezug auf jetzt, ob das in Berlin entsteht oder in Essen oder sonst wo, sondern wir unterstützen einfach generell diese Initiative. Und du warst ja gestern Abend beim Berliner Dinner zu diesem Zweck, kannst du ja gleich mal erzählen. Also das treibt mich gerade sehr um. Dann kommt ja die Europawahl immer näher. Das ist auch lustig, wenn man mal in seinem Freundeskreis eine Frage stellen möchte, wo man garantiert bei 10 Befragten 10 Antworten kriegt, dann wäre meine Frage, wann ist denn dieses Jahr die Europawahl? Und dann werden die einen sagen, oh, ich glaube im Oktober und die nächsten morgen und die nächsten 30. Mai. Aber de facto ist sie am 9. Juni. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass wir uns ja dafür immer nicht so richtig interessieren, ne? Weil wir immer denken, Europa ist weit weg und das betrifft uns nicht. Betrifft uns aber total. Und total. Jetzt fangen ja auch so langsam an, die Plakate in den Straßen zu hängen. Und ich habe mir überlegt, Lea, ich mache mit dem Startup-Verband Insta-Lives mit jedem Spitzenkandidaten und jeder Spitzenkandidatin.
Ich finde das super. Ich muss sagen, ich lerne ja auch ganz viel immer aus unserem Podcast. Und als der Damian von Böselager hier war und gesagt hat, dass 55% unserer Gesetze, die jetzt Gesetze werden, in Deutschland aus Europa schon kommen, da habe ich echt gedacht, okay, krass, wir müssten ja uns die Hälfte unserer Zeit mit Europa beschäftigen, wenn das sozusagen unsere Gesetzesgebung vorgibt mit 55% der Gesetzen schon. Und das fand ich echt so eine Zahl, die mir total hängen geblieben ist und wo ich so dachte, okay, das ist ultra relevant, da müssen wir uns unbedingt mit beschäftigen, auch hier im Podcast. Und ich finde das super mit den Insta-Lives, werde ich mir angucken.
Die werden alle so ab Mitte Mai stattfinden, denn ich habe gelernt, bis 3 Wochen vor der Wahl interessiert Deutschland diese Wahl nicht. Mhm. Also fangen wir auch erst 3 Wochen vor der Wahl mit diesen Insta-Lives an, also so ab Mitte Mai. Mhm. Und am Ende der Woche, am Freitag, setze ich dann dieser Politikwoche die Krone auf und gehe zum Bundespresseball.
Oh, schön.
Ja, im Adlon. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da tanze ich mit Philipp und dem Bundespräsidenten Walzer.
Was du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut kannst. Weil
sehr
du
gut.
Sehr,
ist eine, und so ist eine meiner ganz großen Stärken. Ich habe einen Gold-Star-Kurs gemacht.
Verena, wie kann es auch anders sein? Das war noch nicht mal ein Scherz meinerseits, weißt du. Ich wusste, dass da irgendeine Geschichte zukommt.
Wir können gerne mal in einem Was bewegt uns über meinen Gold-Star-Kurs sprechen. Also kannst du ja schon mal notieren.
Ja? Ich habe nur so ein paar Disco-Fox-Tanzkurse hier in Berlin gemacht. Aber auch so auf die Berliner Art, immerhin, wo man das so alles nicht so genau nimmt.
Immerhin. Kennst du auch einen Tanz?
Ja, einen Tanz kann ich.
Nein, aber erzähl mal von dem Dinner gestern Abend.
Erstmal ist mir aufgefallen, zu meiner eigenen Schande, dass ich als Berlinerin noch nie im Roten Rathaus war vorher.
Oha.
Ich war jetzt das erste Mal im Roten Rathaus. Und dann gleich eingeladen von unserem Bundesbürger. Jetzt hast du mich mit deinen Präsidenten da schon so angesteckt. Von unserem Bürgermeister. Von unserem Bürgermeister. Leider nicht dem Bundespräsidenten. Aber mit dem Bürgermeister war es auch toll und Franziska Giffey und vielen Vertretern der Universitäten in Berlin und verschiedener Wirtschaftsunternehmen. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Also als Berlinerin kennt man ja so diese Lethargie dieser Stadt und die Unmöglichkeit, Menschen zusammenzubringen, weil jeder so eine starke eigene Meinung hat und auch immer das Gefühl hat, nee, wenn wir da irgendeine Förderung machen, müssen wir die selbst machen. Also jede Uni braucht ein Gründerzentrum. Weißt du, man kann sich bloß nicht zusammenbinden mit anderen und das gemeinsam machen, weil wir könnten das viel besser und dann kommt da nur Mittelmäßiges bei rum. Und das fand ich wirklich beeindruckend, dass Berlin es geschafft hat, echt die Charité, die TU, die HU, also alle großen Hochschulen in Berlin zusammenzubringen, das Fraunhofer-Institut mit dazu und so. Und ganz viele Wirtschaftsunternehmen, die jetzt hoffentlich Unite Berlin unterstützen werden. Und das ist quasi die Berliner Bewerbung für Fördergelder, sodass wir hier einen großen Start-up-Standort und ein Ökosystem, was natürlich jetzt schon voll da ist, noch besser unterstützen können, indem man so ein bisschen das Frankreich-Modell versucht, annähernd, ja, zu kopieren kann man es nicht, aber dem etwas abzugewinnen und zu gucken, dass man quasi, wenn man jetzt mit einer wissenschaftlichen Hochschule und Wissenschaftlern arbeiten möchte in Berlin, dass man einen Angriffspunkt hat, mit dem man sprechen kann, wo man sagen kann, hey, ich suche Menschen aus dem Foodtech-Bereich, ich will gerade im Bereich Laborfleisch gründen, wen kennt ihr da, wer hat da was und so. Genauso kann man Recruiting machen, an die Fachkräfte rankommen und man hofft dadurch, dass wir viel mehr Gründungen bekommen aus der Wissenschaft, also dass wir es schneller schaffen, die tollen Talente an den Unis mit Gründern zu connecten, die vielleicht einen Business-Background haben und die dann zusammen Unternehmen gründen können. Also es ist noch unglaublich stark in Kinderschuhen. Auch das finde ich besonders für Berlin, ja, dass die mit so einem Konzeptstatus erstmal Leute, mit einem Halbgaren Leute eingeladen haben und gesagt haben, weißt du was, wir präsentieren euch das jetzt mal und es ist noch in der Konzeptphase und wir brauchen euer Feedback und eure Meinung dazu und ihr könnt auch noch aktiv mitarbeiten. Also das war alles irgendwie ein neuer Vibe und Verena, ich habe mich fast verschluckt an meinem stillen Wasser, als sowohl Kai Wegner als auch Franziska Giffey meinten, wir wollen führend sein, wir wollen die Nummer eins sein als Berlin in Europa, was die beste Startup-Metropole angeht. Und ich so, was? Oh, darf man das als Berliner Bürgermeister überhaupt sagen, dass man irgendwo einen Leistungsanspruch hat und zwar auch noch einen internationalen und auch noch die Nummer eins werden will? Ja, das passt ja überhaupt nicht zu unserem ganzen, ist uns alles egal und weißt du was, wir sind cool und Rockstars und sowieso nehmen wir das alles nicht so ernst.
Kriegen nichts gebacken.
Also ich fand's mal richtig schön. Ich fand's mal richtig schön und ich hatte wirklich das Gefühl, Mensch, da kann was draus werden. Ist noch ganz, ganz früh. Aber es war richtig toll.
Nee, und diese, und das entsteht jetzt im ganzen Land. Ich habe das auch schon aus anderen Regionen gehört, wo jetzt erstmalig die Hochschulen an einem Tisch sitzen und gemeinsame Sachen machen. Und I love it. Ja? Also genau darum geht's.
Und mit der Wirtschaft zusammen. Das haben wir doch vom CDTM in der Folge so krass gehört. Ja, diese Wirtschaftsnähe, dass die zu wirklich anwendbaren Lösungen und Startups führt. Also ganz, ganz toll. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass bei irgendeinem Gast hat mich letztens jemand gefragt, naja, die und die hat ja wahrscheinlich auch Geld gezahlt, dass sie bei euch Gästin sein durfte im Podcast. Habe ich auch gesagt. Ich so, hä? Wie Geld gezahlt? Und dann hat die Person mir erklärt, dass ganz viele der anderen großen Podcasts das bezahlen lassen, dass da Gäste kommen. Also
da kann man sagen, ich komme zu dir und zahle dir das quasi. Und dann werde ich da irgendwie gefeatured.
Ja, du kannst dich quasi einkaufen.
Aber doch nicht bei uns.
Nein. Also habe ich gedacht, vielleicht ist es wichtig, dass wir das mal sagen. Weil ich nämlich meinte so, hä? Und dann meinte die, Lea, das glauben doch bei euch auch alle. Das ist bei ganz vielen so. Ich so, was? Ich habe das noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das so gibt. Falls das jemand gedacht hat, wir haben keine einzige.
Wir handverlesen unsere Gäste.
Genau. Wir hatten noch nie eine Person, die sich eingeklagt, gekauft oder geschlafen hat.
Eingeklagt, eingeschlafen.
Doch, Philipp Haus hat sich eingeschlafen.
Der hat sich hier sowas von reingesneakt.
Der hat sich hochgeschlafen.
Ja, der hat sich in diesem Podcast hochgeschlafen. Aber außer Philipp Haus, da hat es wirklich noch nie jemand geschafft. Hier irgendwie. Ja, nee, das finde ich auch gut, dass wir das mal betonen.
Ja, ich wollte es einfach mal sagen. Falls irgendjemand denkt, dass es anders wäre, nein. Wir wählen die Gäste komplett selber aus und es kommt auch nicht durch die Redaktion. Die helfen uns damit, aber die kommen alle eigentlich durch unser eigenes Netzwerk. So ist es hier.
Absolut. Und so auch unser heutiger Gast im Deep Dive. Da gehen wir jetzt mal rüber.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich liebe HelloFresh. Und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
Genau, und mit der HelloFresh Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de/fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, großgeschrieben, F-A-S-T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
Werbung Ende. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir über Venture Capital und es sind, sag ich mal, wilde Zeiten fürs Venture Capital weltweit, denn seit 2021 haben die VC-Fonds immer weniger Möglichkeiten, ihre Fonds, sag ich mal, groß zu machen oder sie auch zu füllen. In 2021 gab es noch über 500 Milliarden Euro, die in Venture-Capital-Fonds weltweit investiert wurden. Dann in 2022 nur noch 300 Milliarden, das sind alles Rundungswerte. In 2023 circa 150 Millionen. Und in diesem Jahr, in 2024, wurden erst 30 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal eingesammelt. Das heißt, die VC-Szene hat gerade wirklich große Herausforderungen, Geld einzusammeln. Und denselben Trend sehen wir auch in Deutschland. Im Jahr 2023 wurden 2,5 Milliarden Euro VC-Finanzierungsvolumen in Deutschland investiert. Und 2022 waren es noch 3,6 Milliarden. Also auch da mehr oder weniger ein Drittel weg. Und ja, darüber wollen wir unter anderem heute sprechen.
Genau. Und was aber trotzdem nennenswert ist, ist, dass diese Zahlen dennoch deutlich über dem Niveau der Jahre 2020 und davor einzuordnen sind. Also da gab es halt einfach jetzt einmal diesen riesen Peak, besonders auch während Corona. Denn was man auch sieht, rund 560 Startups und junge Unternehmen wurden 2023 in Deutschland mit Venture Capital finanziert, was nahezu drei Viertel aller im Jahresverlauf mit Beteiligungskapital finanzierten Unternehmen ausmacht. Also da geht immer noch was. Und was da jetzt gerade geht und wie man an Venture Capital kommt, darüber wollen wir heute sprechen mit Hendrik Brandes. Er ist Mitgründer und Partner des Venture Capital Unternehmens Earlybird, das sich seit 27 Jahren auf europäische Technologieunternehmen konzentriert. Und Earlybird zählt zu den größten Venture Capital Firmen in Europa. Hendrik ist absoluter Pionier dieser Branche und war bereits Vorstandsmitglied der European Venture Capital Association, ist ehemaliger Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey, hat an der TU München Maschinenbau studiert und im Bereich der Luft- und Raumfahrt promoviert. Außerdem darf er sich Weltmeister nennen, denn als leidenschaftlicher Segler hat Hendrik mit seinem Team bereits mehrere Titel gewonnen. Lieber Hendrik, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Vielen Dank, liebe Verena. Vielen Dank, liebe Lea, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, du bist ja Gründer von Earlybird und hast den VC-Fonds vor über 27 Jahren gegründet. Ich weiß gar nicht, ob Lea da schon geboren war eigentlich.
Ich gehe davon aus, nein.
Es liegt nur daran, dass ich einen wundervollen Ton hier mitbringe und deswegen so jung und frisch aussehe, Verena. Ja,
ich kann mich dran erinnern und bist also ein alter Hase in dieser Industrie. Wie hat sich denn die VC-Branche seit eurer Gründung verändert?
ehrlicherweise ist nichts mehr so, wie es mal war. Die VC-Industrie ist heute viel größer, viel professioneller, als sie damals war. Damals war sie kaum existent. Wir sind sozusagen in dem Trend der entstehenden VCs mit entstanden. Vor uns gab es kaum welche. Dann im Jahre 2000 gab es über 100 VCs im BVK registriert. Davon gibt es heute noch 3. Aber zwischenzeitlich haben wir ja wirklich eine wahrnehmbare Industrie, gerade im Early Stage in Europa und in Deutschland. Und darüber bin ich sehr froh.
Total. Und die habt ihr ja auch echt stark mitgeprägt. Jetzt hast du gesagt, es war nichts mehr, wie es war. Und ich habe gerade in der Financial Times gelesen, dass wir hatten so unsere Mega-Fund-Jahre, also irgendwie 555 Milliarden wurden global geraced in 2021. Und jetzt ist es stark abgestürzt. Und 2024 sieht irgendwie relativ schwer aus, was so Fundraising-Aktivität für die VC-Funds angeht. Wie guckst du da so drauf? Hast du das Gefühl, jetzt als VC-Fonds ist man schon fast in so einem Krisenmodus? Und was unterscheidet the great from the good and from the middle good and from the rather bad VC-Funds?
Das Weed-Out passiert immer in diesen Phasen, in den Krisenphasen. Und wenn man dort keine einigermaßen stabile Geschichte hat, die man seinen Investoren, also wir als VCs, unseren LPs erzählen kann, dann tut man sich im Fundraising in diesen Phasen außerordentlich schwer. Und wenn einem dann in diesen Phasen das Geld für neue Investitionen ausgeht, dann ist das häufig der Anfang vom Ende, weil nichts ist blöder als ein Venture Capitalist ohne Capital. Und das kostet Glaubwürdigkeit, das wird am Markt auch irgendwann bekannt und dann kriegt man kein Dealflow mehr und das ist dann eine Abwärtsspirale. Also das wäre nicht gut. Meine Erfahrung ist, dass auch in diesen Krisenjahren es Geld gibt. Es gibt es nicht in dem Umfang und nicht in der Leichtigkeit wie in den sonstigen Phasen, aber die Märkte sind nicht komplett trocken. Wir haben letztes Jahr Funds geclosed in der Earlybird-Gruppe von 9 Funds von 350 Millionen Euro. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch wieder erreichen. Das ist weit über unserem Investment Pace, mindestens Faktor 2, sodass wir auf Net Asset Basis auch in diesen Jahren Gott sei Dank wachsen können. Das klingt so, als wäre das einfach. Das ist überhaupt nicht einfach, sondern wir ringen darum und wir versuchen zu überzeugen und wir kämpfen hier jeden Tag, aber es geht.
Ja, ich habe gerade so gedacht, für viele sind diese Termini, die wir hier so locker verwenden, wahrscheinlich noch Neuland. Deswegen mal einmal kurz rein. LPs, Limited Partners, das sind die Geldgeber der Venture Capitalisten. Also das sind die, die den Venture Capitalisten ihr Geld geben, damit diese dann ihr Geld in Startups investieren können. Und Dealflow ist eben das, was man an Gründungen sieht, an Pitch-Decks sieht. Und der Speed oder was du eben gesagt hast, das überhöht unsere Investment Capacity. Also ihr habt mehr Geld eingesammelt, als ihr aktuell allokiert in Startups. Das heißt, da ist ordentlich Wasser unterm Kiel, was gut ist. Und jetzt hören ja hier viele zu, die entweder schon gegründet haben oder denken, Mensch, vielleicht wäre das irgendwann mal was für mich. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Gründung? Also worauf achtet ihr bei euren Investments? Wo siehst du einfach einen Pitch-Deck sofort an? Aha, interessant, oder kann ich sofort aussortieren?
Also das Wichtigste sind die Menschen. Und das ist eigentlich auch die schöne Nachricht. Also die Menschen machen den Unterschied. Wir als Frühphaseninvestor haben als Hauptindikator die Überzeugungskraft und unser Vertrauen in die Gründer. Wenn du mir sagen würdest, ich dürfte überhaupt nur eine Sache anschauen, würde ich sagen, ich gucke mir nur die Menschen an und mache daraus meine Entscheidung. Egal, welches Konzept sie machen. Das gilt natürlich für das Team, aber ganz besonders, und da sind wir vielleicht heute auch ein Stück weiter als früher, für die Führungsfigur im Team. Ich habe früher mal gesagt, es ist ein Team und es muss ein gleichberechtigtes Team sein. Zwischenzeitlich bin ich der Überzeugung, in der Regel gibt es eine Unternehmerin, einen Unternehmer in einem Team, die tatsächlich oder der tatsächlich den Unterschied macht. Und wenn die oder der ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen durch- oder einen bahnbrechenden Erfolg gering, während Mitgründerinnen, Mitgründer durchaus mal wechseln können, ohne dass das Ganze in grundsätzliche Schieflage geraten ist. Ich habe eine Statistik für euch, die wahrscheinlich interessant ist. Wir haben über die 27 Jahre 10 Unicorns produziert. Das ist vielleicht auch enttäuschend wenig, weil alle 2,7 Jahre sozusagen eins oder es ist viel, ist egal, ich will es gar nicht werden, ist jetzt aber so. Wir haben über die 27 Jahre im Schnitt haben bei 50% der Investments irgendwann mal der Gründer oder die Gründerin CEO gewechselt. Von den 10 Unicorns, die wir produziert haben, ist das bei keinem einzigen der Fall, bis sie Unicorn-Status erreicht haben. Also es gibt also sehr starke empirische Evidenz dafür, dass es auf die eine Person ankommt, die tatsächlich als Unternehmerin und Unternehmer den Unterschied macht. Ich sage auch immer denjenigen, die das, die neu gründen, macht euch am allermeisten darüber Gedanken, mit wem ihr euch zusammentut. Alles andere kann man ändern, man kann das Konzept ändern, es gibt Pivots, all diese Möglichkeiten sind da und sind realistisch. Sich von Mitgründerinnen und Mitgründern zu trennen, ist eine wirklich große Herkulesaufgabe. Und manchmal entsteht da so viel Unmut und so viel Konfliktpotenzial, dass alles zu Ende ist. Und umgekehrt, wenn man mit jemandem weitermacht, der oder die dann nicht richtig passt, reduziert das die Erfolgswahrscheinlichkeiten enorm. Das Zweite, was wir uns angucken, ist dann die Größe der Möglichkeiten oder die Größe der Ambitionen, die reden wir hier wirklich über eine fundamentale Innovation über einen relativ kleinen Markt. Die Wahrscheinlichkeit, sowas zu finden, ist einigermaßen hoch. Aber eine fundamentale Innovation in einem sehr großen Markt zu finden, ist nicht so groß, weil da natürlich ganz viele hingucken. Wir brauchen aber große Märkte, weil nur dann haben wir die Chance, sehr wertvolle Unternehmen mit zu finanzieren. Also die Größe des Marktes, auch die Größe der Ambition des Teams ist wichtig. Wenn jemand sagt, ich will irgendwie südbayerischer Marktführer werden, dann ist das für uns weniger attraktiv, als wenn jemand schon sagt, also wir haben einen internationalen Führungsanspruch über die Zeit. Und als Letztes kommt dann, wie verteidigungsfähig, wie überzeugend, wie disruptiv ist das Konzept tatsächlich, dass dieses tolle Team in dem großen Markt vorträgt. Mhm.
Also erstmal finde ich das total spannend. Ich finde es auch spannend, dass du so mutig bist und sagst, ehrlicherweise, es ist wirklich eine Person ganz oft, weil ich muss sagen, aus meinen Erfahrungen ist es genau so. Und das ist ja das Krasse. Eigentlich proklamieren wir doch die ganze Zeit Team, ist das Team und so. Aber zum Schluss brauchst du irgendwie vorne, vor diesem Team, eine Person, die es mehr will als alle anderen. Und ich fand das ganz spannend. Der Sam Altman hat gerade einen Talk wieder gehalten und da hat er gesagt, 5 Dinge, die er bei dieser einen Person sucht. Und das war Nummer 1, ich finde immer einen Weg, ich gebe niemals auf. Nummer 2, Fokus, Selbstglaube, persönliche Kontakte. Nummer 3, klare Vision, Gedanken und Kommunikation. Dann Nummer 4, die Möglichkeit, richtig gute Leute ranzuziehen. Und Nummer 5, die Möglichkeit zu haben, selber extrem viel Arbeit wegzuschaffen. Das fand ich auch total spannend, weil den Punkt sagen wir auch immer, man kann ja delegieren, man kann komplementäre Teams schaffen und so. Aber es ist so, dass diese eine Person krass viel Zeit da investiert und krass viel wegschafft, ist ein riesen Gamechanger. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt 10 Unicorns. Ich finde das schon relativ viel. Alle 2,7 Jahre habe ich, glaube ich, jetzt in meinem Portfolio nicht. Erstmal spricht es auf jeden Fall für euren Ansatz. Was würdest du sagen, wenn du jetzt diese Unicorns anguckst versus den mittelgroßen Unternehmen? Was macht da den Unterschied außer die Person? Ist es dann die Ambition, die Größe des Marktes, der Founder Market Fit? Oder was ist es, wo du merkst, okay, da hätte man früh sehen können, dass das wirklich ein Unicorn wird und nicht ein normal großes Unternehmen?
Zunächst einmal würde ich sagen, ist es Execution. Ganz viel, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und das geht wieder zurück auf das Team oder auf den oder die Gründerin, die den entscheidenden Unterschied immer macht bei der Execution. Das Zweite, denke ich, ist häufig Market Timing. Wir reden ja häufig über neue und entstehende Märkte, die nicht notwendigerweise dann schon voll entwickelt sind, wenn wir investieren, weil wir sozusagen in die Zukunft investieren.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, jetzt sind gerade wieder Zeiten, wo VCs zweimal hingucken und nicht wie in 2020, 2021 Geld viel lockerer sitzt. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Pitch Deck? Weil da gibt's ja unendlich viele Mysterien drum, wie das sein muss, wie lang, wie kurz, welches Format, wie die Charts aussehen müssen. Wie sehr ist das für dich sozusagen der erste Kontaktpunkt mit einem Team und wie wichtig findest du es, dass das irgendwie eine überzeugende Story erzählt?
Es hilft natürlich, sonst würde man es gar nicht machen, eine Story zu erzählen. Aber es ist nicht die einzige Art und Weise, wie man eine Story erzählen kann. Und es ist auch nicht notwendig, ein herausragendes Pitch-Deck zu haben, um eine gute Finanzierung zu kriegen. Also ich erinnere mich häufig, wenn wir in unseren internen Deal-Diskussionen sind, dann kommt das Team und sagt, also das Pitch-Deck ist grottig, aber die Typen sind gut und das ist eine tolle Opportunity, haben es halt nicht gut beschrieben. Und damit ist das Thema dann auch für uns durch. Trotzdem vertut man eine Chance der Kommunikation, wenn man kein überzeugendes Pitch-Deck macht. Und es ist einfach nur Handwerk, es ist nicht so schwer. Es gibt Leute, die können einen da auch beraten, wie man das darstellt. Der eine redet besser, der andere schreibt besser, der nächste malt besser. Und wenn ich alle drei Dinge nutze, tue ich mich leichter in der Kommunikation meiner Botschaft.
Ja. Ich muss noch eine Sache zu diesem Timing sagen. Ich finde das auch immer so faszinierend, weil ich habe ja in Mannheim studiert und 2009 abgeschlossen. Ich war die Einzige, die in die Startup-Szene gegangen ist. Alle anderen haben gedacht, was ist das überhaupt? Startup was? Und Szene was? Und was machen die? Und ich bin hierher zu einem Startup, das hieß Music Drop. Und das ist ein Hardware-Startup, die wollten die AirPods entwickeln. Und wir haben dann so Komponententeile aus China angefragt und die haben allein schon 3 Monate gedauert und die waren viel zu groß für diese kleinen Pods und so weiter. Und dann kamen die AirPods 2016. Da war das Startup natürlich schon 7 Jahre insolvent und nicht mehr da. Und ich bin nach 3 Monaten gegangen, weil es mir alles viel zu langsam ging und habe dann nochmal einen kurzen Ausflug zu BCG gemacht. Aber als die AirPods dann kamen und die sahen genauso aus wie diese Music Drop damals, habe ich so gedacht, yo, einfach ne, anderer Absender, anderes Timing und so, das ist so kriegsentscheidend. Was ich total spannend fand, ich habe über euch gelesen, dass ihr derzeit, oder musst du auch mal sagen, ob das so stimmt, potenzielle Invests, also wenn ihr investieren wollt, kontaktiert ihr die 75%ig proaktiv. Also 75% eurer Invests, wo ihr investiert, kontaktiert ihr proaktiv. Und früher waren das nur 20%, die ihr selber kontaktiert habt und 80% kamen zu euch. Warum hat sich das so krass verändert? Und was müssen denn Gründer, Gründerinnen tun, um eure Aufmerksamkeit zu erregen?
Das ist total spannend und ist 100% richtig. Es waren tatsächlich sogar früher nur 15%, auf die wir zugegangen sind. Heute sind es 75%, wie du richtig sagst. Und der Hauptgrund ist, dass wir heute ziemlich konsequent datengetrieben vorgehen, was wir früher nicht getan haben. Das heißt, wir scrappen kontinuierlich, früher habe ich immer gesagt, jede Nacht ist natürlich Blödsinn, findet auch tagsüber statt, also kontinuierlich über 200 Datenbanken und versuchen, da Muster zu erkennen, die darauf hindeutet, dass Lea und Verena jetzt die Idee haben, wieder ein neues Startup zu machen. Das wäre zum Beispiel so, wenn ihr von euren Accounts anfangt, ständig irgendwelchen Softwarecode bei GitHub zu speichern. Gleichzeitig bei LinkedIn vor 2 Monaten ein Data Scientist, mittlerweile schon 2 Data Scientists sucht und in Berlin jetzt eine neue GmbH, Verena Lea, ich weiß nicht was, eintragt. Dann kommt das System, wir nennen das Early Bird Eagle Eye, auf uns zu und sagt, also
da geht was.
Obendrein, Verena und Lea, beide tolle unternehmerische Hintergründe, LinkedIn-Profil angeguckt, da ist irgendwas im Busch. Und dann kriegt ihr von uns eine Nachricht und sagt, Verena, Lea, wie sieht's aus? Wir sehen, ihr seid aktiv. Wenn ihr Interesse habt, über Finanzierung zu sprechen, wenn wir euch beraten können, wir freuen uns.
Ach krass, wow, okay.
Wow.
Und das hat dazu geführt, dass unser Dealflow explodiert ist. Aber der Haupteffekt ist eigentlich, dass wir auch früher sind. Dass wir früher auf mögliche Gründerinnen und Gründer zugehen. Das beeindruckt zunächst mal. Und es ist auch nicht nur so, dass wir auf euch dann zugehen, sondern wir wissen zu dem Zeitpunkt schon relativ viel, weil das System uns eben genau diese Datenpunkte gibt. Wir wissen, ob ihr Google-Traffic habt, wenn ja, wie viel. Wir wissen, wie die Organisation aussieht aus LinkedIn, wann ihr wie viele Leute gesehen habt, ob ihr früher mehr und jetzt weniger oder früher weniger und jetzt mehr, ist natürlich besser, Menschen gesucht habt. Wir wissen, wie viele Sterne ihr bei GitHub habt, wie die Qualität des Codes ist, ob die Hochladraten bei GitHub hochgehen oder ob die runtergehen und so weiter und so weiter. Das ermöglicht uns intern auch eine Priorisierung zu machen. Es ist also nicht nur so, dass das System sagt, da ist was im Busch, sondern das System sagt auch, da ist was Gutes, was Mittelmäßiges oder was nicht ganz so Tolles im Busch. Also macht eine Priorisierung. Und das hilft uns enorm in der Effizienz und in der Abdeckung. Das ist besonders wichtig in diesen Zeiten, weil wir haben einen Effekt, vielleicht auch eine interessante Zahl, vor über 10 Jahren haben wir 80% unserer Investments gemacht in den Haupthubs, also München, Berlin, Paris, London, Stockholm. Diese Zahl liegt heute bei 40%, hat sich halbiert in den letzten 12 oder 13 Jahren. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sich die Ökosysteme virtualisiert haben. Also früher brauchtest du diese physische Clusterbildung und um tatsächlich Zugang zu Ideen, Inspirationen, Mitgründerinnen, Gründer zu kriegen. Das ist heute nicht mehr so, sondern die völlig wurscht, wo du sitzt. Ja? Also wir haben in Landshut, in Siegen, in Darmstadt, in Heidelberg, was auch immer investiert. Ich meine, unser erfolgreichstes Investment kommt aus Bukarest. Ja? Auf die Idee wird früher auf niemand gekommen. Und das hat sich geändert. Deswegen ist die klassische Art und Weise des Deal-Sourcings, wo man sagt, also ich bin in Berlin ziemlich präsent und bin an den einschlägigen Digital-Events und eigentlich ganz gut vernetzt von anderen früheren Angels oder Gründern und fühle mich damit unheimlich wohl. Das war vor 10-12 Jahren absolut ausreichend, weil ich hatte damit 80% des Deal-Flows, des möglichen Deal-Flows abgedeckt. Heute ist das überhaupt nicht mehr ausreichend, weil ich erwische nur noch 40% und morgen schon gleich gar nicht mehr, weil ich prognostiziere, dass die 40% sich nochmal halbieren werden, weil nämlich 85% des Talents, des unternehmerischen Talents, sitzt eben gerade nicht in diesen Haupthubs, sondern irgendwo.
Ja, und ich glaube, das ist eine richtig gute Nachricht, weil das war ja wirklich so, als ich 2007 in die Branche kam, da war alles Berlin fokussiert. Dann wurde es immer mehr Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, die großen Städte. Und jetzt gibt's ja auch wahnsinnig viele dezentrale Initiativen von Founders Foundation über das BRICS in Essen, über Heilbronn, die ganzen technischen Hochschulen und ihre Umfelder. Und also auch für den Standort Deutschland gut, weil wir da den Föderalismus natürlich mal richtig als unsere Stärke nutzen. Wir beschweren uns ja häufig auch über diesen Föderalismus und sagen, boah, der macht uns langsam. Aber das macht uns natürlich viel stärker als Länder wie Frankreich und Großbritannien, wo sich alles in London und Paris abspielt, weil du da eben viel weniger diese dezentralen Strukturen hast.
Oder wir könnten es umgekehrt sagen, also die Clusterbildung in London und Paris ist ja durchaus auch was Tolles, weil wir sehen ja immer, wenn ganz viele Bäcker zusammen sind, entstehen da ganz viele Backinnovationen.
Besonders große Brötchen.
Ja, das ist so. Und das ist auch in Paris und in London so. Der kritische Nachteil, der sich dadurch abgeleitet hatte, dass wir Deutschland eben so eine föderale Struktur hat und diese Megacluster nicht haben, auch in Berlin nicht, dieser Nachteil egalisiert sich. Ist heute eben nicht mehr so sehr ein Nachteil, wie er das vor 10-12 Jahren noch war, dank der Virtualisierung der Ökosysteme.
Nein, das ist super. Und dann habe ich gelesen, dass ihr im August 2020 mit dem Vision Lab einen Fonds für migrantische Gründer und Gründerinnen ins Leben gerufen habt. Wie funktioniert das Vision Lab? Weil wir hatten hier Gülcan Wilke vor ein paar Wochen zu Migrant Founders und die Zahlen sind ja beeindruckend. Also welche Unternehmen entstehen, wenn Menschen mit Migrationshintergrund gründen? Wie funktioniert der? Muss da einer im Team einen Migrationshintergrund haben? Wie selektiert ihr da und wie erfolgreich ist dieser Fonds?
Wie kommerziell erfolgreich dieser Fonds sein wird, kann ich dir nicht sagen.
Zu früh.
Das ist einfach nur früh. Und ganz offen gestanden, die Economics stehen da nicht im Vordergrund, sondern da stand tatsächlich ein bisschen Impact im Vordergrund. Ich habe mich immer unglaublich über die Diskussion in Deutschland geärgert, die Migration einseitig und ausschließlich als Last begreift. Und ich fand es auch ein Stück weit respektlos gegenüber den Menschen, die zu uns kommen. Und einen differenzierteren Blick auf Migration, finde ich, tut uns gut. Der Grundgedanke ist so, dass Menschen mit Migrationshintergrund, aber unternehmerischem Talent und mit akademischer Fähigkeit und Intellekt zu uns kommen und gründen wollen, dass die eben eine ganze Reihe von Nachteilen haben. Und wir haben gedacht, lass uns doch versuchen, denen diese Nachteile zu kompensieren. Und deswegen funktioniert das so, also Gründerteams, wo die Mehrheit Migrationshintergrund in der ersten Generation haben müssen, also die müssen gerade zu uns gekommen sein, können sich bei uns bewerben. Und dann screenen wir das und dann haben wir zwei Kohorten, nennen wir das, pro Jahr, von denen wir, früher waren es 8, jetzt werden es wahrscheinlich, weil wir auch so einen großen Andrang haben, eher 12. Mehr können wir einfach kapazitiv haben, viel mehr Möglichkeiten, aber 12 Teams pro Halbjahr begleiten. Die kriegen dann von uns erstmal ein Downpayment von 25.000 Euro. Ich nenne das irgendwie so eine Peace of Mind Fee oder ein Stipendium, wenn ihr so wollt, damit sie sich mal für die nächsten 6 Monate zumindest eine Wohnung und was zu essen leisten können und sich jetzt nicht damit hauptsächlich beschäftigen müssen, Geld ranzuschaffen. Die kriegen dann in diesen 6 Monaten gemeinsam mit unserem Hauptpartner Bain ein strukturiertes Programm, wo sie in der Ideation, in der Businessplanentwicklung, in der Strategieentwicklung und dann auch später in dem Ansatz für das Fundraising unterstützt werden.
Super, das ist, glaube ich, eine echt großartige Initiative und wir hatten ja Göser gerade da, deswegen haben wir das Thema echt groß einmal zusammen besprochen. Was mich nochmal wirklich interessieren würde, auch als Investorin selber, ist, also ich sag mal, ich finde es immer schwer mit diesem Branchenfokus. Ja, zum einen willst du Branchen gut kennenlernen, da die Player kennen, da tief drin sein, da irgendwie Wissen aufbauen und selber Expertise, dass du die alle irgendwie gut einschätzen kannst. Und zum anderen kommen dann so opportunistische Startup-Ideen auf dich zu, wo du denkst, ja, mit NFTs habe ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber da gehe ich jetzt mal rein, weil da gehen gerade alle rein. Und da habe ich mich teilweise auch schon ziemlich verbrannt. An welche Branchen glaubt ihr denn zukünftig? Beziehungsweise habt ihr einen Branchenfokus und wo investiert ihr am meisten?
Also der Punkt ist, ich glaube, eine sehr prominente Eigenschaft von Venture Capitalisten sollte sein, offen zu sein. Und die großen Innovationen kommen möglicherweise morgen aus einer Ecke, die ich heute nicht auf der Liste habe, weil sie vielleicht auf neuen Technologien basieren, die ich heute nicht so schaue. Also zu sagen, ich habe jetzt 3 Branchen und die investiere ich und dann die nutze ich auch, um Fokus zu behalten, sehe ich persönlich als gefährlich an. Das würde ich nicht unterstützen. Nichtsdestotrotz setzen wir uns jetzt auch nicht hin und sagen, das war ganz opportunistisch, gucken wir, was reinrechnet. Was am meisten gefällt, das machen wir dann. Sondern wir versuchen schon in Sektoren, die für uns besonders Startup oder Deal oder erfolgsträchtig sind, Expertise aufzubauen. Nicht zuletzt einmal, um die Möglichkeiten besser beurteilen zu können, aber auch, um besseren Mehrwert leisten zu können als Partner der Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir da mal investiert sind. Bei uns sind das zurzeit 3 Sektoren. Das ist Fintech und Insurtech. Jetzt nicht so richtig überraschend, haben wir viele Investments gemacht, ist ein breit akzeptierter Innovationsraum. Zweiter Bereich ist Enterprise Productivity oder Enterprise Software. Auch das ist nicht wirklich überraschend. Es ist aber nicht in primär Consumer. Das ist vielleicht für uns auch eine spezielle DNA bei Early Bird. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die den allerbreitesten, besten Consumer Track Record haben. Und als letztes ist das den Bereich Deep Tech, für den ich auch persönlich stehe. Und Deep Tech zerfällt in die Bereiche Aerospace, Energy, Climate, was in meinen Augen fast ein Synonym ist, und Food oder Food Tech.
Ja, spannend. Also für alle da draußen, wisst ihr, wenn ihr in den 3 Bereichen gründet, dann müsst ihr anfangen, auf LinkedIn zu posten, bei GitHub viel hochzuladen, und dann hat euch Henrik schon längst auf dem Schirm. Und das ist auch schön, weil das entkräftet dieses urdeutsche Ding aus, nee, wir machen erstmal so ganz heimlich im Hinterzimmer und keiner darf es mitkriegen und wir wollen noch überhaupt nicht sichtbar sein und so, wo ich so denke, nee, das ist, glaube ich, gar nicht der beste Rat. Gar nicht nur, damit man auf den Radar von den VCs kommt, sondern eben, dass man sich früh Feedback reinholt, früh gute Leute auf sich aufmerksam macht. Also das mag ich sehr.
Ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. In Zeit des digitalen Footprints, genauso wie du dich schwer tust, von Hamburg nach Berlin zu reisen, ohne dass man das digital nachvollziehen kann, ist es genauso schwer, heute ein Startup wirklich im Stealth-Modus zu gründen. Weil du bist ja in der Notwendigkeit, an irgendeiner Stelle brauchst du legale Infrastruktur. Das heißt, du musst irgendwann mal zum Handelsregister dackeln und irgendeine Form von Firma gründen. Du brauchst irgendwann andere Mitarbeiter und möglicherweise, also ich meine, kennst du natürlich das irgendwie mit deinem Netzwerk und Not-zu-Mut-Propaganda, aber am Ende wird man irgendwann digitale Portale benutzen und spätestens dann wird das erkennbar. Und wenn du ausschließlich deinen Code nicht bei GitHub, sondern auf deinem PC, dann ist das limitiert, ja? Also ich glaube, das geht gar nicht mehr.
Nee, genau. Und das ist auch einfach gut so, dass das nicht mehr geht. Weil ich auch immer so ein bisschen denke, wenn man so viel Angst hat, dass wenn irgendwer mitkriegt, was ich da gerade denke, dass es dann gleich schon irgendwie sich überholt hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht so großartig. Vielleicht mal zum Abschluss so eine typisch deutsche Frage, schön negativ. Was war eigentlich deine größte Fehlinvestition? Also so der größte Verlust in Form, wo du denkst, Mann, das hat richtig wehgetan und daraus habe ich was gelernt. Und wenn ja, was?
Die Podcast-Hörer können nicht sehen, wie ich rot werde, weil davon gab es leider ganz schön viele. Und jetzt kann ich die nicht alle erzählen.
Das beruhigt mich, ehrlicherweise. Das beruhigt mich. Weil selbst wenn man das 27 Jahre macht, dann hat man trotzdem...
Ja, kann man immer noch daneben liegen.
Ja, und ich bin auch froh, dass du mich nicht nach den Anti-Portfolio-Deals fragst, die wir gesehen und abgesagt haben. Tun auch weh. Natürlich noch mehr weh tun die Dinge, die wir gemacht haben, wo man dann Geld verloren hat, wo man das Gefühl hatte, es hätte eigentlich nicht sein müssen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben ganz früh mal in den digitalen Wettmarkt ziemlich gleichzeitig zu Bet & Win damals investiert, sogar noch früher, Alu Interwetten, und die waren wirklich frühzeitig da, hatten die Lizenz, da war wirklich alles bereitet. Die Voraussetzungen, glaube ich, waren herausragend, aber die beiden Gründer waren verlobt. Und in der Gründungsphase haben die sich dann getrennt. Und das hat tatsächlich, glaube ich, dann so viel Energie und Fokus gekostet, dass das Ganze am Ende leider nicht das Potenzial erschlossen hat, was es hätte schließen können. Weil du mich fragst, was habe ich daraus gelernt? Also solche Situationen würde ich heute nicht mehr finanzieren.
Also was? Also okay, also wenn ich mit Philipp gründe, wenn ich mit Philipp im Cleantech-Bereich als nächstes gründe, dann sagst du, muss ich mich gar nicht melden.
Ich
ja?
wusste, dass Verena damit jetzt kommt. Henrik, du hast einen Rest verloren.
Ich meine, was Gründerpotenzial ist, besser, Verena, und das weiß ich, Kompliment auch an Philipp. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das gemeinsam macht, würde ich euch empfehlen, vielleicht überlasst ihr dem einen oder der anderen die Führung.
Verstehe. Allein schon bei dem Battle, wer Nummer eins ist.
Wer ist die eine Person, die nicht verzichtbar ist?
Ja, genau. Das bin ich. So. Ja. Das war super spannend und zeigt einfach, dass das häufig ja über Gründen und auch besonders über Investieren so ein bisschen gesprochen wird. Ja, und dann macht man Pitch Deck und dann gibt's viele VCs und dann muss man in dem Moment sein bestes A-Game, wie es so schön heißt, bringen. Und wenn das irgendwie nicht geklappt hat, dann hat man alles verspielt, und so ist es halt nicht. Ne? Also wenn du eine gute Idee hast, wenn du ein super Team bist, dann kann auch mal das Pitch-Deck leicht daneben sein. Dann kann es auch mal sein, dass ihr von selber auf die Teams aufmerksam werdet und man gar nicht irgendwie euch kennen muss, um Zugang zu euch zu bekommen. Das finde ich auch eine gute Nachricht, weil das häufig natürlich auch angeführt wird. Was machen denn Gründer und Gründerinnen, die noch nicht so ein Netzwerk Richtung VCs haben? Wie kommen die denn auf den Radar? Also ich glaube, da sind diese datengetriebenen Zeiten, in denen wir leben, vielleicht auch eine Stärke dieser Branche in Zukunft.
Ich glaube, die Branche wird sich auch in Zukunft tatsächlich deutlich ändern, weil meine Perspektive darauf ist, dass dieser datengetriebene Ansatz tatsächlich immer wichtiger wird und wir heute die Wirkung dessen noch gar nicht sehen können, weil was wir heute an VC-Performance in den verschiedenen Fonds sehen, basiert alles auf klassischem Deal-Sourcing, weil das gab es halt vor 6, 7, 8 Jahren, die Deals, die heute in die Exit-Phase sind, noch nicht. Das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Und jetzt sind diese datengetriebenen Ansätze vergleichsweise aufwendig. Also wir haben ein reines IT-Team von 8 Vollzeitentwicklern, die wir offensichtlich ja aus der Management-Fee bezahlen müssen. Und das kommt ja alles on top, weil die sehen nie irgendeine Gründerin, einen Gründer. Und das kriegst du nur hin, wenn du eine gewisse Größe hast. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir zukünftig 2 Modelle haben für einen VC-Fonds. Das eine sind die etwas größeren, systembasierten, würde ich das nennen, VCs oder datengetriebenen VCs, wie wir zumindest versuchen, einer zu sein. Und dann wird es auch weiterhin kleinere ich meine das sehr respektvoll, Boutique-Fonds geben, die letztlich ihren Dealzugang aus ihrem herausragenden Netzwerk in bestimmten Branchen rekrutieren. Und dieser persönliche netzwerkbezogene Dealzugang ist immer besser als ein datenbezogener. Wenn ihr jemanden kennt und sagt, Mensch, kann ich dir helfen, kann ich dir beraten, dann wird der immer eher zu dir gehen, als wenn da eine neutrale E-Mail von uns kommt. Ist ja logisch. So, deswegen glaube ich, dass beide Modelle zukünftig ihre Rechtfertigung und ihre Perspektive haben werden. Ich glaube, das Einzige, was schwierig ist, ist, wenn ich netzwerkbasiert investiere und den Fonds dann zu groß mache, dass ich ihn sozusagen auf Basis meines Netzwerks nicht mehr professionell allokieren kann. So, und dann bin ich gezwungen, Second-Choice-Investments zu machen, außerhalb meines Netzwerks, weil ich nämlich die Datenbasis nicht habe. Ich glaube, das wird eher schwierig. Also ich glaube, in den Middle Case möchte man nicht haben, sondern entweder ein Boutique-Fonds, da sehe ich ganz viel Potenzial, oder tatsächlich groß datengetrieben. Beides kann ich mir vorstellen, funktioniert sehr gut.
Ja, sehr spannend. Und vielleicht jetzt als letzte Frage. Ich finde es sehr schön, dass wir alle drei Gründer sind und Investoren. Und ihr ja auch, du auch immer noch Gründer im Herzen bist, weiterhin. Und obwohl du so einen großen Fonds aufgebaut hast. Deswegen eine Gründungsnachfrage. Wenn du also jetzt nicht investieren dürftest mehr, sondern du müsstest wieder selber operativ in die Tasten hauen und gründen und wärst selber auf LinkedIn auf Jobsuche und so. In welchen Bereich würdest du gehen? Was würdest du dir vornehmen?
Okay, wenn ich nochmal gründen würde, ich würde aufgrund meines Hintergrundes als Ingenieur in einem Bereich gründen, der Hardware nahe ist. Ich würde das im Bereich Energie Cleantech machen. Mhm. Weil es Hardware ist, weil ich eine Riesenmöglichkeit sehe und weil ich denke, dass die skalierbare Produktion von CO2-freier Energie die einzige Antwort ist, die wir geben können auf Klimawandel. Und dort ich die Impact-Dimension sehr wichtig sehe. Und ich muss sagen, je älter ich werde, umso mehr denke ich auch über den Impact nach, den wir mit unserem Tun erzeugen können.
Ja, total. Toll. Danke, Henrik, fürs einmal Umrunden dieses komplexen Themas. Und toll, dass du da warst.
Danke sehr. Danke.
Was bewegt uns? Ja, manchmal bewegen uns ja auch Sachen, die euch bewegen. Und wir haben eine E-Mail bekommen. Und in dieser E-Mail stand drin, im Prinzip kurz gesagt, ich erkenne meine Leistung nicht an, sehe sie als normal an, nichts Besonderes. Also Dinge wie, dass ich als Erste in der Familie studiert habe oder eine große Leidenschaft für die Börse entwickelt habe, eine Mentorin mir geholt habe. All das zählt für mich nicht so richtig und ich hänge mich eigentlich immer an den Themen auf, die ich noch nicht gut kann und kämpfe mit meinem Selbstwertgefühl Tag für Tag und erkenne irgendwie auch nicht an, dass ich doch eigentlich ziemlich gut vorankomme und laut meines Freundes Kreises auch inspirierend und krass bin. So, und wir lesen ja ganz viele E-Mails von euch, also wir lesen alle, aber viele bleiben dann irgendwie hängen und diese ist bei uns hängen geblieben im Sinne von, wollen wir einmal heute drüber sprechen, Lea, ne? Was ist es, dass besonders Frauen das, was sie können, immer so abtun als, naja, das ist ja nichts und all die Sachen, die sie nicht können, wahnsinnig groß machen und sagen, ich habe ja eigentlich noch gar nichts geschafft und ich bin längst nicht so krass wie die anderen. Fangen wir mal wieder bei uns selber an. Ich kann ja mal anfangen. Grundsätzlich kenne ich dieses Gefühl schon, dass man erstmal sich über einen sehr langen Zeitraum beweisen muss oder Beweise sammeln muss, dass man keine Luftnummer ist und wirklich hält, was man verspricht und so. Also dass man immer so denkt, na, nur weil ich das jetzt einmal oder zehnmal gut gemacht hat, heißt ja noch nicht, dass ich das wirklich gut kann. Also das verstehe ich schon. Aber das ist eher was, wo ich sage, das muss man dann auch irgendwann mal ad acta legen. Weil wir sind einfach Weltmeister drin, abends im Bett zu liegen und uns die Sachen zu merken, die jemand negativ gesagt hat, als abends im Bett zu liegen und zu sagen, Mensch, nicht schlecht gelaufen heute. Habe ich ja ordentlich was hingekriegt. So, also woran liegt das? Wie ist das bei dir?
Also erstmal hatte ich das auch vor allen Dingen während der BCG-Zeit, also so während meiner ersten Jobs, dass ich irgendwie dachte, genau dieses so, irgendwann bemerkt jemand, dass da doch nicht so viel
irgendwann
dahinter ist
oder auf.
So. Ja. Genau, irgendwann fliege ich auf. Das Ding ist nur, Verena, ich glaube nicht, dass es ein Frauenthema ist, weil ich habe mit meinem damaligen Partner darüber gesprochen und auch mit Freunden von mir, die männlich sind. Und die haben das alle auch gefühlt in diesem Kontext. Das heißt, ich glaube, es gibt bestimmte Kontexte, da hast du so ein High-Achiever-Performer-Umfeld, ja. Also da sind so viele Leute, die das Gefühl haben, sie müssen ganz viel schaffen und zeigen, sonst werden sie gleich rausgeschmissen, dass man so unter Druck kommt, dass das alle das Gefühl haben, dass sie dann doch nicht so viel können. Also ich glaube, das ist erstmal ganz normales und mein Gefühl ist wirklich, das ist ein bisschen ein Altersthema. Also ich habe das Gefühl, wir merken unsere eigenen Stärken und das, was wir gut können, die finde ich sind auch ganz schwer zu beschreiben überhaupt. Wenn du mich jetzt heute fragen würdest, könnte ich dir ein paar aufzählen, aber ich würde immer noch das Gefühl haben, ich kann sie nicht wirklich gut beschreiben. Die merken wir erst im Unterschied zu anderen. Was heißt, dass wir erstmal lange gearbeitet haben müssen und genug Menschen in ihrer Arbeit gesehen haben müssen, sodass wir überhaupt merken, dass das, was wir anders machen, halt so anders ist und dass es nicht den anderen nicht so zufällt wie uns selber. Ja, also sowas wie Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel. Hätte ich früher niemals als meine Stärke genannt, weil ich gedacht hätte, dass das allen so geht, ja, dass sie einen roten Faden schneller finden, dass sie irgendwie eloquent erzählen können. Du kannst das noch viel mehr, aber vielleicht bei mir mit sehr viel Energie, mit vielen Metaphern, mit vielen Geschichten, dass es irgendwie Spaß macht, dass man Freude dabei hat. Und diese Sachen, das hätte ich dir früher niemals als Stärke sagen können, weil ich dachte, das geht allen so. Deswegen habe ich das Gefühl, ein Teil davon ist überhaupt nicht so verwunderlich, sondern ist einfach... Also wir wissen jetzt auch nicht, wie alt die Person ist, die uns geschrieben hat.
Teil von Erwachsenwerden.
Genau, es ist ein bisschen Teil des Erwachsenwerdens.
Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Spiegel unserer Zeit. Es war vor ein paar Tagen, war einer der besten Freunde von Philipp bei uns zu Besuch abends. Und dann saßen wir so zusammen und dann meinte er so, mein Gefühl gerade ist, man muss immer krasser werden, um noch mitzuhalten. Man muss Longevity und Fitness drauf haben, man muss Karriere machen und da muss man auch gut vorankommen, man muss irgendwie Gehaltssteigerungen hinlegen, man muss das mit den Kindern aber auch gut hinkriegen, Mann wie Frau, dann muss man aber auch den Freundeskreis pflegen und dann muss man aber auch Urlaube machen, die nicht irgendwie so sind wie jeder und so. Und er meint, ich habe so das Gefühl, wir schaukeln uns so kollektiv hoch, natürlich in einer Blase und nicht gesamtgesellschaftlich. Und er sagt, ich mache da nicht mehr mit. Ja? Also er hat einfach gesagt, es ist mir zu viel sozialer Druck, ob ich krass genug bin. Und wenn ich mal irgendwie ein paar Tage nichts trinke oder so, dann ist das doch schon mal super. Muss ich das dann gleich irgendwie ein Jahr machen, damit es gilt? Oder wenn ich irgendwie im Job mal ein gutes Meeting hatte, ist das nicht auch cool? Oder muss es erst die Beförderung sein, damit es irgendwie in den Nachrichten kommt? Und ich finde, da hat er einen totalen Punkt und ich glaube, der geht besonders auf die Generation unter uns, der, sagen wir mal, 20- bis 35-Jährigen, die eben natürlich mit Social Media so stark auch aufwachsen und permanent in diesem Vergleich und diesem Wettbewerb mit anderen stehen und bestimmt noch mehr, weil sie eben diese Erfahrung, von der du gerade sprachst und diese Beweise in sich selbst sammeln, dass man eigentlich wirklich gut ist in dem, was man macht, noch gar nicht so lange haben machen können, dass die wirklich ganz häufig abends ins Bett gehen und sagen, ich bin irgendwie nicht so krass wie die anderen.
Ich habe auch das Gefühl, dass, wenn er sagt, ich habe das Gefühl, man muss immer krasser sein und immer mehr posten, immer mehr zeigen, was man so gemacht hat, habe ich gerade das Gefühl, dass wir in einer totalen Zeit leben, wo wir in so einer inferioren Haltung hängen oder in so einer, man kann es auch sagen, kommunikativen Opferhaltung. Also bei Instagram oder LinkedIn, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist mir nicht gelungen. Hier habe ich versagt. Meine Kindheit war hier schwer und so weiter. Und ich finde ein bisschen, jetzt will ich der Redenschreiberin bloß nicht oder der E-Mail-Schreiberin bloß nicht zu nahe treten. So, ich kann das total verstehen und das ist hundertprozentig genau das, was sie empfindet. Aber ich finde, ein Teil davon ist auch echt eine eigene Verantwortung, dass wir aufhören so ein bisschen, es gibt ja dieses Pick-me-Girl-Ausdruck, kennst du das? Also von der Meredith aus Grey's Anatomy, die mit dem McDreamy die ganze Zeit zusammen sein will, mit Derek und dann sagt, pick me, choose me, love me. Mhm. Was ich da gar nicht als inferior sehe in der Sequenz, wo sie es gemacht hat, weil es eine totale Stärke ist zu sagen, hey, ich will, dass du dich jetzt mal zu mir committest. Aber daraus sind diese Pick Me Girls entstanden und das gibt es jetzt hoch und runter auf TikTok. Und ich finde schon, dass wir, jetzt will ich das gar nicht auf Frauen beziehen, sondern auch auf Männer, dieses so, ich möchte, dass jemand anders meine Großartigkeit sieht. Ich möchte, dass jemand anders mich auf die Stärken hinweist und ich eigentlich so ein bisschen das kleine zerbrechliche Wesen bin, was gefunden wird und dann gesagt wird, Mensch, Lea, du kannst aber toll kommunizieren oder so. Und ich dann sage, oh, wirklich? Nein, das wusste ich ja gar nicht und so. Ich finde, so ein bisschen ist es auch an uns,
ohne das unsere Stärken selber ins Schaufenster zu hängen.
Genau, damit aufzuräumen und auch uns rauszuholen aus dieser, ich sehe mich gar nicht so gut an, wie ich bin und zu sagen, hey, weißt du was, ich kann echt stolz sein auf die Sachen, die ich so kann und ich bin mir meiner Stärken auch bewusst und das heißt überhaupt nicht, dass ich gleich arrogant und abgehoben werde und irgendwie abdrifte, aber ich finde so die Last, den anderen aufzulegen, dass die einem das die ganze Zeit beweisen sollen, ist auch ein bisschen viel. Ja?
Total. Sehe ich absolut so und ich hatte so einen krassen Aha-Moment, als Philipp und ich so ein paar Jahre zusammen waren, 2-3 Jahre, da meinte er so, da ging es um eine Weichenstellung, mache ich dies oder mache ich das, wie mache ich mit Fox & Sheep weiter und so weiter und da meinte er so, mein Schatz, let the game come to you. Du kannst jetzt ein krass geplanten Weg gehen und deine Stärken irgendwie analysieren und sagen, wie setze ich die jetzt bestmöglich ein und wo mache ich noch eine Weiterbildung und was muss ich noch posten und so. Oder du machst mal so ein bisschen Kontrolle loslassen, Dinge auf dich zukommen lassen, let the game come to you, weniger verbissen, mehr mal schauen, was da kommt. Und das konnte ich nun alles andere als über Nacht, weil das sich auch erstmal total kontraintuitiv anfühlte. Aber da denke ich oft drüber nach und ich habe jetzt auf dem Rückflug von Portugal aus den Osterferien den Film Eat, Pray, Love nochmal geguckt, der ja schon vor 15 Jahren oder so rausgekommen ist, weil ich nicht mehr wusste, worum es da eigentlich geht und Julia Roberts toll finde. Und im Prinzip ist dieser Film genau das, nämlich du kannst auch mal ein Jahr verschwenden, in Anführungsstrichen, es auf dich zukommen lassen, mal gucken, was passiert. Und dann passieren Dinge, die sind so groß, die hättest du niemals planen können. Und das sage ich jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie total extrem gehandhabt werden muss aus jetzt ab morgen hast du irgendwie gar keinen Plan mehr. Aber dieses Let the game come to you ist, glaube ich, auch eine gute Antwort auf dieses bin ich krass genug, habe ich schon genug gemacht, weil die Zeit wird dir zeigen, dass so diese ganzen Puzzlestücke, die du alle gesammelt hast im Laufe deines Lebens, irgendwann ein richtig gutes Bild ergeben.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch nochmal Professor Dr. Steinkraus vorstellen. Und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege. Das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus, selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet.
Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Habe auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, da bin ich nicht gemeint, sondern im Gegenteil, ich strahle und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST großgeschrieben 15, 15% auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also ran da bis zum 15. Mai und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes, denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende. Empfehlung der Woche.
Ja, und Lea, genau zu dieser Unterhaltung über Potenziale anerkennen, Kontrollverlust und so passt meine Empfehlung der Woche. Es ist einfach so gut kuratiert hier bei uns im Podcast. Es baut einfach alles so toll aufeinander auf.
Eigentlich weiß niemand, dass es zufällig ist.
Nein, es ist alles zufällig. Let the game come to you. Und zwar möchte ich euch heute das Buch 25 letzte Sommer empfehlen von Stefan Schäfer. Und fangen wir beim Cover an, großartiges Cover. Fangen wir bei der Haptik des Papiers und der Schriftsetzung, alles toll. So, und dann schlägst du dieses Buch auf und Lea, ich verspreche dir, du liest es in 24 Stunden durch. Und, also nicht, weil du 24 Stunden am Stück liest, sondern weil du irgendwie zweimal anderthalb Stunden oder so liest. Und es ist genau das. Konzentrieren wir uns wirklich auf die richtigen Dinge. Geben wir den Sachen, die wir eigentlich so gerne mögen, genug Raum? Haben wir uns eigentlich so ein Korsett gebaut aus lauter Zwängen, was wir alles jeden Tag machen müssen, damit wir abends einen Haken kriegen aus, ja, du führst ein gutes Leben? Und es gibt eine Passage, da beschreibt der eine Akteur dieses Buches vier Fragen, die er sich immer stellt vor jeder Entscheidung. Und diese vier Fragen sind: Gibt es dir Liebe und Frieden? Gibt es dir Lebensfreude und Energie? Gibt es dir Freiheit und Selbstbestimmung? Gibt es dir Ruhe und Halt? Mhm. Und was ich daran spannend finde, ist, wenn jetzt sowas wie Ruhe und Halt und Selbstbestimmung nicht drin wäre, dann wäre es mir ein Tick zu esoterisch. Dann wäre es so ein Urlaub unter Palmen. Gibt es mir Liebe und Frieden? Ja. Gibt es mir Lebensfreude? Ja, ja, okay, sorry, aber wir können nicht das ganze Jahr unter Palmen sitzen. Aber Ruhe und Halt gibt mir ja auch finanzielle Sicherheit, ja, dass ich also Geld verdiene. Selbstbestimmung, das heißt, da ist mehr drin, als in welchen Urlaub willst du als nächstes mal fahren. Mhm. Und wenn man jetzt mal die nächste Entscheidung, die man trifft, unter diesen vier Fragen trifft, dann stellt man ziemlich schnell fest, wenn man jetzt bei mir zumindest ist, dass immer ganz viel bei mir in irgendwie, ich suche gerade, ja, vielleicht Halt geht, aber ist das Freiheit, das nächste Thema sich noch auf den Tisch zu legen? Nein. Selbstbestimmt bin ich auch vorher schon. Da muss ich jetzt nicht noch was drauf.
Gibt es hier unbedingt Lebensfreude? Auch nicht jedes Thema.
Auch nicht jedes Thema. Energie, schon ein paar Themen. Ruhe, nein.
Nein. Frieden und Liebe.
Nein, Liebe und Frieden, nein. So. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Philipp liest es jetzt auch. Und man denkt so, ja, ja, habe ich doch alles schon mal irgendwie in anderer Form gelesen, aber dann liest man es und denkt, davon sich eine Scheibe was abschneiden, schadet, glaube ich, gar nicht. Und das Buch ist jetzt auch in unserem Book Club Pick of the Month. Also wenn ihr Lust habt, den Autor kennenzulernen, dann heute in einem Monat kommt der. Und es ist wirklich so ein Buch, wo du denkst danach, okay, ich glaube, ich mache jetzt mal ein paar Sachen anders.
Ich finde es ganz toll. Ich mag auch so Bücher, die nochmal zusammenfassen, was man so generell irgendwo anders schon mal in schlechter gelesen hat, aber die das dann so komprimiert noch besser formulieren. Und ich habe eine Empfehlung der Woche für dich, weil ich kenne eine Person, die hat nächste Woche Geburtstag.
Bist du das?
Und die würde sich vielleicht dann freuen, so ein tolles Buch zu bekommen.
Mensch, da habe ich ja schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe hier geschlagen. Erstens, ich weiß jetzt, dass du nächste Woche Geburtstag hast. Nein, das wusste ich natürlich. Und zweitens, ich habe ein Geschenk.
Yay! Ja. Und ich würde mich echt immer freuen, weil es klingt wirklich nach einem coolen Buch.
Nein, ist wirklich ganz großartig. Und deswegen ran an dieses Buch und rein in unseren Book Club. Dann könnt ihr das da mit vielen, vielen anderen Menschen, die das auch gelesen haben, besprechen.
Ja, das war sie schon wieder, unsere 96. Folge. Endlich wieder zu zweit. Und worüber wir uns zwei auch ganz doll gefreut haben, ist, wir sind für den Deutschen Podcastpreis quasi nominiert. Also ihr könnt für uns abstimmen. Und zwar im Publikumspreis unter der Kategorie Bester Ratgeber. Das ist auf deutscher-podcastpreis.de. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, wirklich den Link zu unserem Podcast. Und es würde uns ganz, ganz viel bedeuten, wenn ihr da einmal auf Abstimmen klickt. Das ist wirklich ein Klick. Ich habe es heute Morgen selber gemacht. Jetzt darf ich leider nicht mehr abstimmen. Das merkt sich das leider, die Cookies, dass ich da schon abgestimmt habe. Aber wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns folgt und toll findet und uns unterstützen wollt, dass ihr uns da einen kleinen Haken gebt, weil dann haben wir eine Chance, vielleicht den Deutschen Podcastpreis dieses Jahr zu gewinnen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Von George Soros. Wer den Verlust fürchtet, der kann keine Gewinne machen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.